Bevor es in den heutigen Podcast geht, möchte ich dich gerne auf die Hörbuchversion des Buches Der Ein-Minuten-Arzt von Dr. Marc Weinert aufmerksam machen. Marc ist selber Anästhesist, Notfallmediziner und Kommunikationsexperte. In seinem Buch vereint er alles Wichtige, das du zum Thema Kommunikation in der Medizin wissen musst. Zum Beispiel, wie du am besten in Notfallsituationen kommunizierst, wie du mit Juristen und mit den Medien kommunizieren solltest und warum es sich lohnt, deine Patientinnen und Patienten mal aussprechen zu lassen. Den Link zum Hörbuch findest du in den Shownotes dieses Podcasts.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Michael Skinen zum Thema Prävention von kognitiven Störungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, das könnt ihr nicht sehen. Aber ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einem weiteren Beitrag, der heute so ein bisschen in die Richtung Prophylaxe von kognitiven Störungen, von neurologischen Erkrankungen geht. Und zwar habe ich einen spannenden Studiogast, in Anführungszeichen, den Dr. Michael Skinen. Und Michael, du bist Neurologe, das sage ich schon mal vorneweg. Und du hast doch auch eine spannende Vita. Hast du Lust, dich als allererstes einmal vorzustellen? Du kannst das viel, viel besser als ich.
Ja, zunächst erstmal vielen Dank, Kai, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich ein bisschen über mein Herzthema nämlich reden kann. Ja, vielleicht wenige Sätze. Ich war im ersten Jahrtausend, bin ich auch geworden, Facharzt für psychosomatische Medizin. Vielleicht auch deswegen wichtig, weil da lernt man im Grunde, ein Patient ist ja eine Therapie. Und irgendwann kam, ich weiß nicht, ob du noch so ausgebildet wurdest mit dem Dogma, ab 25 stirbt das Gehirn, wahrscheinlich nicht mehr, doch auch noch an der Grenze, ganz genau. Und ich eben auch. Und als ich dann in diesen Fortbildungen saß und plötzlich über Neuroplastizität was erfahre per FMRT-Untersuchung in Psychotherapie vor und nachher, da hat es mich völlig geschüttelt. Und da dachte ich mir, ich bin irgendwie falsch. Wobei ich war dann auch in der eigenen Praxis und wollte wieder zurück. Und dann bin ich wieder in die Neurologie, ganz Akutmedizin erstmal wieder gemacht. Du weißt ja, Anfang 2000er Jahre, da hat man Neurologen nicht gebraucht. War dann schwierig. Mhm. Gut, und dann bin ich irgendwann über verschiedene Ecken und Kurven letztlich dort gelandet, wo ich auch meine psychosomatische Erfahrung nämlich nutzen konnte in der neurologischen Reha. Und da darf ich sagen, meine Erfahrung ist, dass die akuten Neurologen, du lernst das nicht, ja, da lernt man nämlich genau das. Als Neurologe lernt man ja im Grunde eine Diagnose, eine Therapie, obwohl es ändert sich ja langsam, das, was die personalisierte Medizin langsam wird. Wird auch die normale Schulmedizin uns erreichen. Aber prinzipiell ist eher eine Diagnose, eine Therapie. Und in der psychosomatischen Medizin natürlich erst recht und in der Reha dann auch, da ist ein Patient eine Therapie. Also da ist nicht Schlaganfall. Da ist nicht die gleiche Hemisymptomatik mit der gleichen Hemisymptomatik, mit der gleichen Symptomatik, gleiche Therapie. Jeder Patient hat ein anderes Therapieprogramm. Und abgesehen davon konnte ich natürlich auch, du weißt ja, dass Krankheiten auch Menschen verändern, sodass ich dann auch den anderen Hintergrund, insbesondere kognitive Störungen, sehr gut mitverfolgen konnte. Und das ist dann zunehmend mein Steckenpferd geworden. Das fand ich sehr spannend, insbesondere auch, weil die Menschen einem nicht häufig oder wirklich relativ häufig gesagt haben, ach, jetzt geht's mir sogar besser nach der Reha als vorher. Das heißt, die Reha tut etwas, was im Grunde ja, ich mag das Wort nicht so ganz, aber es stimmt natürlich ganzheitlich, sich um alles zu kümmern. Und hat natürlich viele Erfolge, das ist auch nichts Neues. Fing schon im ersten Weltkrieg an. Da gab es mal den ersten neurologischen Ordinarius in Frankfurt. Darf ich kurz ausholen? Kurt Goldstein, unsere Urväter. Wir sollten uns niederknien vor ihm. Und der hat im ersten Weltkrieg Geld bekommen und hat ein Schädelhirnzentrum aufgemacht. Ja, das war neurologische Reha. Und das war auch Grund der Geburtsstunde der Neuropsychologie. Also er hat mit dem Neuropsychologen nämlich eines der fundamentalsten Werke über Seelenblindheit geschrieben, ja, auch heute noch zitiert. Gut, im Grunde ist das also nichts Neues, Menschen über multimodale Therapieverfahren, über alles, was man bessern kann, zu bessern. Und gut, dann habe ich ein bisschen Karriere gemacht, leitende Position. Und letztlich bin ich jetzt ja seit, oh, jetzt schon 8. Jahr in der Praxis. Und mache das, habe im Grunde das, was ich in der Reha gelernt habe, mitgenommen und wende das vor allem an Menschen mit kognitiven Störungen. Viele kommen ja doch zu spät zu behandeln. Oder gerade heute hatte ich wie jemand, quasi berenteter Journalist, leichte kognitive Störung. Mal gucken, wenn ich ihn teste, ob er das wirklich hat oder nicht. Aber erste Beschwerden, Namen fällt ihm nicht ein. Und seine Frau hatte gesagt, mit dir stimmt was nicht. Also da wird es schon ernst, sich um das Thema zu kümmern. Also erstens Diagnostik und dann alles zu behandeln und die verschiedenen Dinge, die man eben auch tun kann, wirklich dann auch tun.
Ja, super spannend. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin ja selber Neurologe und umso mehr ist das einfach was total spannend ist für mich. Aber ich bin mir sicher, dass es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr wichtig ist, weil die Neurologie auch häufig dieses Image hat, von dem du gerade gesprochen hast, dass man eben viel Diagnostik betreibt, am Ende aber nicht viel machen kann. Das möchte ich gerne so ein bisschen umkehren hier mit deiner Hilfe heute.
Ganz sicher.
Lass uns mal vielleicht vorne anfangen, was so die Datenlage betrifft. Also was würdest du sagen, sind so, wenn man sich kognitive Störungen anschaut, Prophylaxe von Demenzerkrankungen, was sind da wichtige Studien, wichtige Arbeiten, die man zu Hilfe ziehen kann, zu Rate ziehen kann, wenn man sich solchen Patienten widmet?
Also mir fallen da erstmal zwei ganz wichtige fundamentale Arbeiten an und dann eine ganz wichtige Studie. Also das erste, oder das gab es zweimal von der sogenannten, vielleicht soll ich auch noch sagen, alles, was ich erzähle, auf meiner Homepage zu lesen. Ich schreibe da, ich habe da verschiedene Blogs, also alles zu lesen. Deswegen ist natürlich sehr kursorisch und kurz.
Das verlinken wir.
Danke. Also da gibt es eine Lancet Commission, die hat es erstmal 2017 quasi alle Faktoren, die wir inzwischen kennen, die jetzt so mit Demenz zu tun haben, was könnte man tun, die anzugehen. Und das wurde 2020 überarbeitet. Da war dann zum Beispiel, also und da wird vor allem dargelegt, was im Laufe des Lebens alles wichtig ist. Also es fängt natürlich an im frühesten Kind, also was mit Ausbildung im mittleren Leben. Ach so, ganz wichtig, dass im Laufe des Lebens diese ganzen Faktoren, die eben auch zu verhindern wären, natürlich auch unterschiedliche Effekte haben. Das heißt, Bildung, vor allem im Kindesalter, sehr wichtig. Und dann im jungen Erwachsenenalter sowas wie Hirntrauma, Hörverlust, Hypertension und zu viel Alkohol, Übergewicht, sprich Adipositas, größer 30. Und erst im Lebensalter ab 65 ist sowas wie Rauchen, Depression, soziale Isolation, physische Aktivität, Diabetes und eben ganz neu 2020 hinzukommen, ja, die Luftverschmutzung, die wir gerne unterschätzen, ist dazugekommen. Das sind also alles Faktoren und da haben die gerechnet und gesagt, okay, wenn wir das alles wirklich angehen, dann können wir 40% der Demenzerkrankungen verhindern. Ja, 40%. Ja, dann kann man sogar sagen, ich bin sogar positiver. Wenn man damit nicht reinguckt, die haben eine schöne mathematische Rechnung zwar gemacht, aber die Faktoren einzeln berechnet. Naja, nun ist dir ja schon verständlich, dass soziale Isolation und Depression in Hand geht, ja. Dass Diabetes auch mit Adipositas sowas aus Hand in Hand geht. Das heißt, eigentlich kann man die Sachen nicht einzeln berechnen, sondern je mehr Faktoren, desto schlimmer. Und darüber hinaus ist ein ganz wichtiger Faktor in den letzten 3-4 Jahren mein Hobby geworden. Schlafstörung ist gar nicht dabei. Gut, weiß man inzwischen auch im Grunde, dass das Gehirn wohl nachts gereinigt wird und natürlich wir nicht tagsüber lernen, sondern nachts lernen, weil die Sachen dann aus dem Hippocampus als Zwischenspeicher in den Cortex rübergeschoben wird und dann verlinkt werden. So, das ist die eine Studie und die andere Studie, die man da vielleicht zitieren sollte, sind die sogenannten Hallmarks of Aging, also die Kennzeichen des Alterns. Also wir wissen inzwischen, die Altersforschung, es gibt, oder sind glaube ich 12 verschiedene Faktoren, wo wir wirklich inzwischen wissen, das ist das Fundament, wo das noch gar nicht behandelt wird, aber was die Fundamente unseres Alters sind. Altern war ja, glaube ich, für dich, also für mich jedenfalls, ja, was ist eigentlich Altern? Warum? dann der Alter. Gut, und diese biologischen Faktoren, ich muss sie nicht alle aufzählen, sowas hat man ja schon gehört, wie Telomerabnutzung, Genominstabilität, Epigenetik und Eiweißstoffwechsel und Mitochondrialdysfunktion und solche Sachen, Stammzellerschöpfung oder ganz neu eben dazukommt, auch das wurde nämlich im letzten Jahr neu überarbeitet nach 10 Jahren, Chronic Inflammation, das Wort ist ja auch schon ein bisschen üblich, Inflammaging genannt, also die Inflammation im Alter und Dysbiose, also wirklich ein kranker Darm, kranke Besiedlung des Darmes. So. Und das sind alles Faktoren, die letztlich in Tierstudien schon mal eindeutig entweder verschlechtert oder verbessert werden können. Und das über viele Tiermodelle, also nicht nur eins. Insofern ist da die Forschung relativ gut. Und es gibt natürlich auch schon Hinweise, das bei Menschen zu tun und dass das wirksam ist. So, und das ist die ganze Grundlage. Da kann man ganz viel drüber sagen. Und da gibt es natürlich deswegen auch die entsprechenden Hinweise, die man dann tun kann. So. Und vielleicht noch eins, was einfach zu lesen ist. Gibt es, glaube ich, auf Netflix aktuell noch The Blue Zones. Ich glaube, weiß nicht, hast du es schon mal gehört? Ja, ist, glaube ich, das Buch ist nur in Englisch, aber ich meine, auf Netflix ist es in Deutsch, wie man 100 Jahre wird. Das war zumindest im Februar noch da. 6 schöne Serien, das sind also 6 verschiedene Regionen, wo Menschen über 100 werden. Ja, und das Besondere dabei ist, es ist in jede Kultur hat halt ihre Eigenarten. In Osaka, ganz genau südlich Japan, ist es anders als in Loma Linda. Ja, 40 Kilometer östlich von, ich glaube, Los Angeles, wieder anders als Ikaria, das ist eine griechische Insel, oder auf Sardinien. So. Und dann gab es nämlich eine Studie 2014, Finger genannt, die kann man auch nur angucken, das ist eine finnische Studie, die nämlich im Grunde die ganzen Reha-Ding-Anwendungen, ich glaube, das waren 200 Menschen, die haben wirklich so ein Konzept bekommen. Also mit leichten kognitiven Störungen. Und die haben ein umfassendes Reha-Konzept bekommen, physische Aktivität angepasst. Die haben kognitives Training bekommen, angepasst, in Gruppentraining gemacht, soziale Aktivitäten gefördert. Quasi der Coach ist einmal im Monat da gewesen, entweder online oder sowas. Also wirklich, wie Reha ja ist, angepasst. Also nicht irgendwas machen, sondern je nachdem das Level auch anpassen. Und da kann man im Grunde sagen, alle kognitiven Domänen sind besser geworden. Ja, wir müssen ja im Grunde erwarten, wenn ein Patient mit kognitiven Störungen kommt, also du kannst es nicht objektivieren in einer ausführlichen neuropsychologischen Testung, dann würde man ja sagen, das subjektive kognitive Störung, da musst du rechnen, in 5 Jahren 10% haben eine nachweisbare objektivere Störung. Wahrscheinlich sind das vor allem die, die das eine Gen haben, das APO-Gen. Ich hoffe, den Genotypus hast du schon gemacht bei dir selbst. Sollte man, oh, bitte mach es, sollte man jedem jungen Menschen raten, weil kurz zur Erläuterung, wenn man das, es gibt 2, 3 und 4, wenn man den Viererfaktor hat, einmal heterozygot, dann ist das Risiko 3- bis 5-fach erhöht. Und wenn man das homozygot hat, also 2x4 von Vater und Mutter, dann liegt es bei 12 bis 15-fach höheres Risiko einer Alzheimer-Demenz oder im Grunde 10 Jahre früher zu erkranken. Also nicht erst mit, wenn es auf die 90 zugeht, wird uns 50% die Demenz erreichen und die natürlich deutlich früher. Also das sind eigentlich so die großen, ganz im Schnelldurchlauf, die großen wichtigen Dinge, wo man lesen kann.
Würde es sehr interessieren, wie du das implementierst in deinem klinischen Alltag, in der Praxis. Ne? Also du hast ja schon gesagt, das ist natürlich sehr wünschenswert, wenn die Menschen möglichst früh zu dir kommen oder zu uns Neurologen in die Praxis kommen. Wie sieht so dein Workup aus? Also wie diagnostizierst du die Patienten? Wie versuchst du das einzuschätzen? Und wie gehst du dann rüber Richtung individuelle, personalisierte Therapie?
Da muss ich natürlich ein bisschen einschränken. Das, was ich im Grunde mache, ich mache den Luxus, dass ich mich nicht der Kassenmedizin unterworfen habe. Das, was ich jetzt gleich erzähle, alles, das ist ja eine sprechende Medizin, die ich hier im Grunde betreibe. Und du weißt, ja, sprechen ist nicht gerade honoriert. Selbst in der Privatmedizin wird es auch nicht richtig honoriert. Aber gut, es bleibt keine andere Wahl, wenn ich das gerne mache. Und dann mache ich das. Also erstmal versuche ich im Grunde die ganze Krankengeschichte. Also jetzt, Arztpatient ist bei mir 1,5 Stunden mindestens im ersten Gespräch. Ja, also die ganze Krankenanamnese untersuche ich, versuche ich rauszukriegen, um rauszukriegen, was sind die einzelnen Faktoren, Familienanamnese, soweit ich das weiß. Und dann mache ich Diagnostik. Gut, es ist natürlich gezielte neurologische Diagnostik, natürlich klar, EEG muss man haben. Und ganz spannend finde ich immer auch heute wieder, da diagnostisch die Schlafstörungen. Ja, also wenn die ja immer wieder kriegen die dann Schlafstadium 1 schon, dann kannst du sagen zu dem Patienten, hören Sie mal, ich glaube, Sie haben heute Nacht nicht gut geschlafen. Dann müssen die immer auch schon gleich lachen. Ja, gut. Und
Für
na klar,
die
ja.
Nicht-Neurologen muss man das einmal kurz
Oh
erklären. Du
gut,
meinst
ja.
also, wenn der Patient bei dir in der Praxis ein
Ja.
EEG bekommt tagsüber und dann Schlafstadium 1 erreicht, das heißt, dass er ziemlich schnell einschläft oder schon in die Richtung Schlaf geht.
Ganz genau, an der Kippe Eis, also ist ja das Dämmerstadium. Das ist ja das, vielleicht gut, ja, zur Erläuterung, wenn wir im Bett liegen und das Licht ausgemacht haben, bevor wir das Bewusstsein verlieren ist schon Schlafstadium 2, ist also ein ganz noch ein anderes EEG-Muster und dieses Dämmern, das ist schon Schlafstadium 1 und das kann man gut unterscheiden von dem, wenn man einfach nur entspannt ist, ja. Gut, also Sie kriegen EEG, Sie kriegen natürlich einen Ultraschall, die hirnversorgende Gefäße. Und dann kriegen Sie von mir Fragebögen mit. Ich habe so Demenz, Signalfragebögen. Ich habe einen Fragebogen, der typisch in Gedächtnisambulanzen auch gemacht wird, wo Angehörige befragt werden. Dann kriegen die einen Labortermin. Ich mache natürlich deutlich mehr, als so ein Hausarzt macht. Klar, ich alles, von dem ich weiß, was es mit dem Stoffwechsel im Gehirn zu tun hat, versuche ich herauszubekommen. Insbesondere fängt ja langsam an, dass das durchaus auch andere machen, wie Homocystein, Vitamin D, Apolipoprotein B oder Lipoprotein A. Solche Sachen natürlich die generell auch B-Vitamine, aber auch größeren Eisenstoffwechsel, um natürlich die ganzen Sachen erstmal rauszukriegen, was stimmt da oder was stimmt nicht. Und dann mache ich eine große Hirnleistungstestung. Also ich kann das im Grunde selbst mit unserem Computer. Das ist im Grunde zweimal eine Stunde eine große Hirnleistungstestung. Und dann beginnen die therapeutischen Optionen. Alle Krankheiten werden optimiert. Allein das ist ja, wie man heute schon weiß, auch schon hilfreich. 60% der Hypertonuspatienten, ja, laufen rum und sind nicht gut eingestellt. Vielleicht kann ich da sagen, seit über einem Jahr, jetzt habe ich gerade vor einer Woche das Hörgerät bestellt, ich mache eine 4 Wochen telemedizinische Blutdruckeinstellung. Das heißt, die Menschen kriegen ein Blutdruckmessgerät mit und da bin ich online. Bedeutet, die Messwerte landen bei mir auf dem Computer und ich rufe dann regelmäßig an und dann sind die in 4 Wochen eingestellt. Ja, passiert ja sonst nicht. Ja, 24-Stunden-Messung und dann wird was gemacht und wann kommt die nächste Anpassung? Und da habe ich jetzt meine Erfahrung gemacht, dass etwa, ja, schon so 90% oder also alle deutlich besser, noch nicht alle optimal, aber deutlich in die 4 Wochen eingestellt sind. Klar, ich kümmere mich um Diabetes. Das heißt, Ernährungsberatung, da muss man immer vorsichtig sein. Alle kennen sich ja so ein bisschen aus mit Ernährung und wollen alle ein bisschen mitreden. Aber das biete ich an. Meistens nicht immer, dass die Patienten darauf beim ersten Mal Laborbesprechung anspringen, dann aber spätestens, wenn die dann Auffälligkeiten haben und ich dann Hinweise gebe zu Ernährung, aber natürlich auch Nahrungsergänzungsstoffe beim zweiten Mal, sind die meisten dann doch interessiert mit Ernährung. Erst recht, wenn, mache ich auch, ich mache eine sogenannte Körperkomposition, das ist also eine Bioimpedanz. Körpermessung, das heißt, du kriegst nicht nur dein Gewicht, sondern du kriegst deine Körperkomposition. Wo hast du Muskeln? An den Armen, Rumpf, Beine und wo ist Fett? Und das schockiert natürlich manche. Huch, ja, oder auch mich manchmal bin ich überrascht, ja. Ich sehe dann jemanden, der ist eigentlich schmal, denkst du, hat nichts und dann hat er 11 Kilo Übergewicht. Ja, also das ist nämlich genau das Schlimmste. Je älter die Menschen, desto weniger Muskelmasse. Die sind im Grunde in der Entwicklung quasi der Sarkopenie. Ah, ja, haben die irgendwie Prozentsätze von 90%. Man sollte. Und das Gerät gibt dann eben eine gewisse Norm vor für Alter und Geschlecht und Größe. Und man sollte ja nicht Muskel verlieren und das verlieren hier alle. Und dann ist das quasi durch Fett ersetzt. Und wenn die Menschen übergewichtig sind, ist das noch immer spannender, denen zu erklären, hören Sie mal, sehen Sie hier, da haben Sie sogar Fett in den Muskeln eingelagert. Das ist ja nicht ganz bekannt für viele. Also die Fetteinlagerung, wenn man zu viele Kohlenhydrate isst, beginnt eigentlich in den Muskeln, dann in der Leber und dann erst im Bauch. Und das sind halt also Faktoren, wo die Menschen dann auch was sehen und wo ich denen was mitgebe, wo ich dann anfange, an den einzelnen Rädchen zu drehen. Und dann beginne ich auch ein Konzentrationstraining zu machen nach dem großen Hirnleistungstest. Und das dauert bei uns zweimal eine Stunde, wenn es schnell geht. Manchmal kann es auch länger dauern. Und dann kriegen die von mir über ein Biofeedback-System quasi ein Konzentrationstraining gezeigt. Den einen sage ich Konzentrationstraining, den anderen sage ich Antistresstraining. Du trainierst beides damit. Ich selbst mache diese Technik schon seit über 10 Jahren, bin begeistert. insofern, und die meisten merken dann auch einen Fortschritt. Ja, und was mache ich noch? Und ich biete Menschen, die interessiert sind, die eben so an der Kante sind und vor allem diejenigen, die eine soziale Unterstützung haben, ob das Kinder sind oder Ehepartner sind, einmal im Monat anzukommen. Klar, also immer die ganzen Erkrankungen zu modifizieren und zu optimieren. Und dann kriegen die in dieser ungefähr 1 Stunde Therapieprogramm bei uns. Ich habe ein Kippboard, wo ich im Grunde Gleichgewichtstraining, Sturzprophylaxe, das haben ja die älteren Menschen alle irgendwie, ja. Und du weißt, Schenkelhalsfraktur hast, nach Sturz, nach einem Jahr sind ungefähr 40 bis 50% verstorben. Also Schenkelhalsfraktur ist ein erheblicher Risikofaktor, nach einem Jahr zu sterben. Und da trainieren wir in verschiedenen Frequenzen. Und ich hoffe, du hast es schon gehört, TDCS, also transkranielle Gleichstromstimulation, mache ich dann. Und dann auch noch, da gibt es Low Laser Light, da kann man also mit ganz niedrigem rotem Wellenlicht kann man auch die Hirnrinde aktivieren. Ja. Das ist so ein kleines Programm. Dann machen die das Konzentrationstraining. Ich habe seit einem halben Jahr neu eine Vagusnervstimulation. Ja, der Vagus ist ja innerviert ja das äußere, den äußeren Hörgang. Das heißt, da gibt es inzwischen auch gute Studien. Nicht nur, das ist ja viel bekannter über Cluster-Headache und Migränebehandlung, den Vagusnerv, sondern überhaupt Vagusnervstimulation ist ja so ein bisschen Hype langsam. Und da gibt es halt auch ein Gerät, was ich auch noch mit denen mache. Also du merkst, ich habe so verschiedene Sachen, die im Grunde aus der Reha-Medizin kommen. Und das ist so ein kleines Programm, was ich je nachdem diesen Menschen immer so anbiete.
Das ist sehr zeitintensiv, denke ich mal, wenn ich das so richtig verstehe, und ressourcenintensiv. Trotzdem finde ich das sehr interessant. Und ich finde es auch sehr interessant, dass du bisher noch gar nicht von so Dingen wie MRT oder LEAQ gesprochen hast.
Ah, gut, ja, klar, MRT kriegen alle. Ja, klar. Also alle kriegen eine Bildgebung, ja, klar. Also logisch, ohne Bildgebung geht gar nichts. Gut, Gang, wichtig, dass du fragst, liegt vor. Also wenn ich erkläre das allen, dass meine Diagnostik hier in der Praxis begrenzt ist und erkläre alles. Also wenn Sie genau wissen wollen, wie es ist, entweder schicke ich Sie jetzt zur Nuklearmedizin. Nuklearmedizinische Untersuchung dauert ja nicht mehr lang. Da kriegen auch Menschen problemlos, glaube ich, ein Amyloid-PET. Okay, aber das ist immer schwieriger. Aber ein normales FDG-PET kriegt man ja problemlos. Oder Liquor. Und da kann ich dir sagen, wollen die nicht. Also das wollte bisher keiner. Wobei ich auch immer sage, selbst wenn sie es wissen, an meiner Therapie würde sich so viel nicht ändern. Es ist eher so, was ich vorhin sagte, das APO-Gen, aber nicht mehr bei 80-Jährigen, die im Grunde schon die Demenz haben, da nicht mehr. Aber alle Menschen, die noch quasi ihr eigenes Leben in die Hand nehmen können, da rate ich lieber, das Gen zu machen, weil das dann doch viel deutlicher den Leuten klar macht, ja, man muss was tun. Gut, klar, Bildgebung, ja, aber Liquor, okay, gerne, muss ich sagen, sage ich, aber wollen dann viele ja doch nicht.
Ein Stück weit ist das auch meine Erfahrung, dass viele Patienten da zurückhaltend sind und keine Lust haben auf die, auf die Lumbalpunktion. Hast du Lust, mal so ein bisschen ein Beispiel aus deiner Praxis zu erzählen, wie sich das dann vielleicht konkret abgespielt hat?
Gut, dann nehme ich mal ein vielleicht vorweg, und das sage ich dann auch durchaus mit einem gewissen Stolz. Ich darf ja als oder also sage ich mir auch, fragen Sie meine Mitarbeiterin, deswegen arbeitet die ja so gern bei mir. Demenz wird immer schlimmer, wenn man nichts tut, und unsere Patienten verbessern sich. Und das ist wirklich so. Ja. So. Und also vielleicht mal einen Patienten, den habe ich jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Also normalerweise, wenn man ja im Grunde nichts tut und selbst wenn die neuen Medikamente angewendet werden bei Patienten, es wird schlechter. Ja. Diese 27% Verschlechterung gebremst ist klinisch nicht bemerkbar. Gut, nach 18 Monaten. So, und bei diesem, was wir machen, ich komme gleich zu dem Patient, die alle merken, fast alle haben gemerkt, nach 3 bis 4 Monaten, nicht nur Patient selbst, die sind eher skeptisch, aber die Angehörigen merken eine Verbesserung. Und dann ist eigentlich unsere Erfahrung, sehr lange bleiben die stabil. Den Patienten, den ich jetzt vorstelle, oh, wie alt ist der? Der ist, glaube ich, 80 geworden, Anfang des Jahres. Der kam 2021 im Herbst. Klar, 3 bis 4 Jahre kognitive Störung. Endlich war er überzeugt, beziehungsweise hat sich überzeugen lassen von seiner Ehefrau und seinen Töchtern. Jetzt muss er mal sich untersuchen lassen. Er war Berufsschullehrer. Und ja, habe ich untersucht. Der normale Mokka, gut, 19 Punkte, geht so. Bildgebung hat er schon eine Atrophie gehabt, eine beginnende temporal betonte Atrophie. Er hat eine Hörminderung gehabt. Er hat 11 Kilo Übergewicht gehabt, kein Diabetes, hat Bluthochdruck gehabt, der nicht gut einstellbar war. Und ja, klar, Schlafstörung. Ja, also die typischen Dinge. Gut, und dann da haben wir eben mit unserem ganzen Therapieprogramm begonnen. Blutdruck eingestellt. Ich sehe ihn monatlich. Er kommt mal mit seiner Ehefrau, mal mit der einen Tochter, mal mit der anderen Tochter. Und inzwischen hat er 79 Kilo, hat wirklich die 11 Kilo abgenommen. Er ist jetzt 2-mal die Woche im Sportstudio. Ernährung deutlich umgestellt, also Ernährung umgestellt im Sinne von mir schmeckt's. Und die Ehefrau hat mir immer zunehmend erzählt, was er alles neu wieder macht. Hat wieder angefangen, Englisch zu sprechen. Hat wieder angefangen, war plötzlich jemand zu Besuch. Hat wieder, war ein Kind gewesen. Früher hat er Schach gespielt, hat er wieder Schach gespielt, ja. Fing zunehmend an, wieder selbstständige Dinge zu machen, die er vorher nicht gemacht hat. Gut. Jetzt muss man auch sagen, Mokka ist ja sehr unscharf auch. Und das ist wieder so ein Beispiel, den Mokka hat er sich nicht gebessert. Also wenn ich mit dem Mokka einmal im Jahr mache, dann ist er nicht gebessert. Der kommt völlig unter Stress und dann weiß er nichts mehr. Und sieht man richtig, dann fängt er an zu zittern. Also deswegen finde ich, die Testung muss man auch sich immer noch im Klaren machen. Man sollte das nicht einfach abgeben. Ich mache die alle selbst, damit ich sehe, wie der Patient da reagiert, wenn ich ihn unter Stress setze. Aber sonst ist er im Grunde jetzt wieder, er war ja im Grunde mit seinen 19 Punkten, er war schon hilfsbedürftig. Er hatte schon eine leichte Demenz. Er hat sein Leben nicht mehr geregelt bekommen. Die Ehefrau hat sich nicht nur um Ernährung gekümmert, sondern auch um alle Dinge des Briefverkehrs, hat er alle nicht mehr machen können. Das heißt, im Grunde wäre das ja schon Hilfsbedürftigkeit im täglichen Leben, eine leichte Demenz gewesen. Das hat er jetzt nicht mehr. Also das ist irgendwie einer der durchaus schönsten Fälle, ja.
Hattest du bei dem Patienten, du hast es gerade schon gesagt, also es gibt ja auch die zugelassenen Medikamente, jetzt ja. Die alten zugelassenen Medikamente.
Ja, wichtig.
Hast du die auch angewendet bei den Patienten oder die einfach vorne weggelassen?
Ich glaube schon, ja, also eigentlich setze ich bei diesen Patienten, die im Grunde ja eine Demenz haben, ja, setze ich ein. Ich glaube, er hat Exelon-Pflaster bekommen. Also ich nehme gerne das Exelon-Pflaster. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass er da am wenigsten Nebenwirkungen, auch wenn es teurer ist. Und ich habe die neueste Datenlage ja vom Anfang des Jahres. Bisher habe ich das ein bisschen unterschätzt. Tebunin ist ja auch wirksam in der hohen Dosis, sagt ja die Leitlinie auch. Also das hat er jetzt auch bekommen. Also klar, das hat er bekommen, ja. Okay. Gleich. Ja. Und die, was ich vorhin erzählt habe, er hat 4 Wochen optimale Blutdruckeinstellung bekommen. Er hat für mich eine Schlafberatung bekommen. Vielleicht, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich mache eine ganz ausführliche Schlafhygieneberatung. Ist auch wieder ein Halbstundentermin. Da müssen die Patienten alles mitschreiben, was man so tun kann im Schlafen. Dann kriegen sie von mir auch wieder einen Tracker mit, nämlich einen Schlaftracker. Ja. Und man muss die Daten interpretieren können. Ich selbst nutze den auch schon seit 6 Jahren. Inzwischen habe ich 4 solche, sind ja Ringe. Vielleicht kennst du den, Aura heißt der, ich will keine Werbung machen. Und der misst halt über die Arterien. Das ist der Vorteil im Grunde zu den anderen Wearables, ja genannt, die über die Venen messen. Und ich weiß inzwischen, die Daten zu interpretieren. Und der kann, wenn man so gut interpretieren kann, eigentlich gut zwischen Wachsein, Tiefschlaf und Traumschlaf. Und da habe ich, glaube ich, inzwischen hat er dann auch zwar den Schlaf über seine Regeln verbessert, aber da hat für mich auch ein Schlafmedikament bekommen. Trazodon nehme ich gerne für ältere Menschen.
Darf ich nochmal kurz nachfragen? Also klar, du hast jetzt den Luxus, dass du die ganzen Sachen alleine machst, dass du die Fäden da selber in der Hand hältst, aber theoretisch kann man ja auch als niedergelassene Kollegin oder Kollegen so ein bisschen interdisziplinär arbeiten. Ja. Mit dem Blutdruck, wie machst du das? Also gibt es einen festen Zeitpunkt, wo die Patientinnen und Patienten ihren Blutdruck messen sollen oder sind das kontinuierliche Messungen oder
Okay, ja. Also die kriegen von mir ein Blutdruckmessgerät mit, das also wie jeder ein Blutdruckmessgerät hat, ist kein Unterschied. Der einzige Unterschied, dass die Messwerte sofort über den Äther bei mir auf dem Computer landen. Und ich sage denen bitte, ja, wie man ja so machen muss, du kennst diese Regel, 5-Minuten-Regel, nichts tun, erst dann messen. Und ich sage immer, bitte mindestens zweimal, einmal morgens, einmal abends, damit ich ein bisschen auch einen Eindruck habe, wenn ich die Medikamente modifiziere, will ich eher das Medikament morgens geben oder eher abends geben, dass ich so eine ungefähre Tagesrhythmik sehe. Und dann sollen die mindestens zweimal täglich messen und dann melde ich mich meist einmal pro Woche. Um dann mit denen zu sagen, okay, so Werte zu besprechen. Ja, viele haben ja doch relativ niedrige Herzfrequenzen. Nur die jungen Menschen haben höhere Herzfrequenzen. Dann kommt dann auch Beta-Blocker nicht mehr in Betracht und dann modifizieren. Und da ist auch meine Erfahrung, ich habe so den Eindruck, manche, auch Kardiologen, will ich niemand nahe treten, fangen gleich relativ hochdosiert an. Ja, ich sage mal ein Beispiel, irgendwie Candesartan 8 Milligramm. Mache ich nie. Mhm. Also ich fange immer gleich niedrigste Dosis, niedrigste Dosis oder wenn ich ein ACE immer näher, Ramipril 2,5. Also immer niedrigste Dosis beginnen und das eine Woche machen. Und bei den meisten haben alle keine Nebenwirkungen, also fast alle keine Nebenwirkungen. Und dann lässt sich das eigentlich dann, wie gesagt, ich melde mich immer telefonisch alle wöchentlich da.
Und das Zweite, was ich noch nachfragen wollte, was du ja auch deinen Patientinnen und Patienten empfiehlst, ist einfach das Thema Physiotherapie.
Ja.
Was für eine Form von Physiotherapie ist das?
Okay. Also dann kann man jetzt auch wieder weit ausholen. Kann ich schon so sagen, seit 2017 gibt es im Grunde von der WHO einen Actionplan gegen Demenz und da sind im Grunde schon die Regeln drin. Also da heißt es im Grunde 150 Minuten pro Woche und nicht nur Ausdauertraining, sondern Krafttraining. Gut, gucken mich die Menschen immer an. Klar, wenn ich die ja auf unsere Bioimpedanz, Körperkomposition stelle und denen dann sage, hier, Muskeln brauchen sie und dann auch noch ein bisschen erkläre, dass die ja BDNF und sowas, also ein quasi unser Gehirn im Grunde ja düngen, ja, also wirklich Krafttraining düngt unser Gehirn. Und dann sind manche dann doch so, dass sie damit anfangen. Also das sage ich mindestens einmal Krafttraining und 150 Minuten pro Woche. Und das ist genau ein Thema, wo man auch am Ball bleiben muss. Vielleicht auch genau der wichtige Punkt. Das ist meine Erfahrung, die sind einmal monatlich. Man kann die Menschen nicht alleine lassen. Und das habe ich in der Reha gelernt. Man kann denen nicht sagen, essen Sie mediterran, machen Sie Sport, schlafen Sie gut, leben Sie gesund. Vergiss es. Das ist ja das, was alle Menschen so seit 30 Jahren wissen, aber nicht funktioniert. Und das ist halt Reha, man muss am Ball bleiben, man muss verstehen, warum, ja, ältere Menschen haben Schmerzen, oh, dann fängt, ja, ich sage dem, fangen Sie mal an zu gehen, erstmal irgendwie eine halbe Stunde ums Karren, dann sagt mir, oh, ich habe Hüftschmerzen, ja, gut. Dann muss man das natürlich genau adaptieren an diesen Patienten und sagen, da und da, klar, und dann schicke ich bei solchen orthopädischen Sachen natürlich die Leute auch zum Physiotherapeuten, ja, ohne Frage.
Lieber Michael, vielen, vielen Dank. Ich finde das sehr spannend. Ich meine, klar, das war jetzt zeitlich sehr gerafft, was du mit den Leuten machst. Und es ist ja auch so, dass du den Prozess immer wieder anpasst an die Leute. Also das ist nichts, was mal eben so gemacht ist. Ich finde es sehr spannend, wie viele Stellschrauben es ja doch gibt und die Tendenz sozusagen, ja, sie haben eine Demenz, da kann man nichts machen.
Ist vorbei, ja.
Die ist vorbei, das muss man sagen. Und wir machen jetzt nicht das Fass auf mit den neuen Therapien, die auf uns zukommen, aber das ist ja vielleicht auch noch was, was dann mit reinfließen wird in diese ganzen Optionen, die zur Verfügung stehen. Michael, vielen, vielen Dank.
Darf ich noch eins kurz dir zeigen? Hier.
Klar.
Lehrbuch habe ich heute von der Post bekommen. Also auf meiner Homepage stelle ich es heute. Ist also wirklich ein ganzes Lehrbuch. Bisher nicht irgendwelche Freaks, die Bücher schreiben. 700 Seiten, ja, geballtes Wissen. Washington University, St. Louis, dann von San Francisco und der dritte, glaube ich, also ein Konsortium von Stanford. Also ja, die Crème de la Crème der Amerikaner, knapp 700 Seiten, heißt Handbook of Prevention of Alzheimer Disease. Ja, also wirklich alle Fachleute. Hab heute nur die Einleitung gelesen.
An der Oberfläche gekratzt, ne?
Ganz genau.
Ja, also wie gesagt, ich wollte gerade sagen, man spürt, welche Begeisterung, welchen Enthusiasmus du da in dieses Thema legst. Und ich danke dir dafür, dass du das hier so ein bisschen, dass dieser Funken auf uns übergesprungen ist. Und ja, ich werde auf jeden Fall deine Internetseite verlinken, denn da sind sehr spannende Blogartikel zu dem Thema Demenz, zu dem Thema Prophylaxe. Und ja, vielleicht hören wir uns ja ein weiteres Mal zu einem spannenden Thema aus dem Bereich Neurologie.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Kai.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.